Ein Universum im Kontext eines Künstlers und seines Schaffens zu definieren, ist ein heikles Unterfangen. Zumal es laut Jan Holmberg, dem Geschäftsführer der Ingmar Bergmann Stiftelse, heißt, Bergmanns Leben sei als Dienst an seinem Werk aufzufassen, nicht das Werk als Reflexion seines Lebens. Die einfachste Definition beginnt mit der Feststellung, dass ein Universum die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin sei. Also diese gängige Definition von einem Universum. Übertragen auf unser Thema würde es bedeuten, dass wir hier mit folgenden Parametern zu tun hätten. Der Raum, im Falle Bergmann zunächst Nord- und Mitteleuropa, später der gesamte Erdball. Die Zeit, 100 Jahre, der Zeitraum zwischen dem Geburtsjahr 1918 und dem Jahr 2018 heute. Die Materie, zunächst Präsenz einer wahrhaftig lebenden Person und danach in Absenz ihre gesamte materialisierte Produktion. Und als letztes Parameter die Energie, der Impetus, der Anstoß, Impuls, Triebkraft, Begeisterung und Temperament im Kontext eines kreativen Aktes. Diese Gesamtheit bildlich darzustellen ist eine Herausforderung. Eine simple Skizze des Sonnensystems nach Kopernikus, wie ich anfangs angenommen habe, reicht hierfür nicht aus. Mit dem Künstler in der Mitte statt Sonne im Zentrum und allen wichtigen Komponenten, die ihn umkreisen und so entweder das Leuchten der Gestalt aufnehmen oder spiegeln, das ist zu wenig. Diese aufgeführten Parameter mögen darin präzise platzierbar scheinen, geben jedoch das Zusammenspiel untereinander, die Zusammenhänge und Querverbindungen nicht wieder. Vielleicht wäre da die Definition einer Galaxie naheliegend. Wir werden immer größenwahnsinniger, wie Sie sehen. Wenn diese als eine durch Gravitation verbundene große Ansammlung von Sternen, Planetensystemen, Gasnebeln und sonstigen Objekten zu betrachten wäre. Aber nachdem der Begriff Galaxie bereits von der Redaktion der Homepage der Bergmann Stiftung verwendet wurde, bin ich vom Firmament und von der Astronomie in die Unterwelt abgestiegen oder herabgestiegen, um nach einem anderen, griffigeren Bild zu suchen. Und so kam ich auf das Rhizom und das rhizomatische Denken. Das Filmlexikon der Uni Kiel definiert es in Anlehnung an die Theorie des französischen Philosophen Gilles Deleuze und des Psychoanalytikers Félix Guattari wie folgt. Das Rhizom, ein Begriff, der ursprünglich aus der Botanik kommt und ein wurzelartiges Geflecht bezeichnet, welches an den Spitzen unbegrenzt weiter wächst, während ältere Teile allmählich absterben. Anders als das zentrierte oder auch polyzentrische System mit hierarchischer Kommunikation und feststehenden Beziehungen ist ein Rhizom ein azentrisches, nicht hierarchisches und asignifikantes System ohne die Position eines Binnenkontrolleurs. Also da gibt es keine, in meiner Definition, keine Gestalt, die jetzt in der Mitte das Ganze unter Beobachtung hält. Zwar hängen alle Teile miteinander zusammen, aber es gibt kein dominierendes und durchgängig beibehaltenes Formprinzip. Die bestimmenden Hauptcharakteristiken eines Rhizoms in unserem Falle wären die Konnexion, alles hängt mit allem zusammen, die Heterogenität, die Elemente sind nach verschiedenen Regeln gebildet und verknüpft, die Vielheit als letztes, die Verbindungen zwischen Elementen ergeben Unmengen von inneren Verbindungen. Und alle, die einige der Bergmann-Filme kennen und oder auch sein Leben, können schon langsam meinen Gedankenweg nachvollziehen, meine ich. Diese Eigenschaften zeichnen rhizomatische Strukturen gegen alle Sprachformen aus. Die modellhafte Vorstellung des Rhizoms ist vor allem als Metapher von Wissensstrukturen angesehen worden, wurde aber auch als Bild nichtsprachlicher semantischer Beziehungen angesehen, wie sie sich zum Beispiel in filmischen Strukturen, in Geisteskrankheiten oder Träumen artikulieren können. Das finde ich ist schon eine sehr passende Folie, mit der wir weiterarbeiten können. Da ich dieses Bild eines lebendigen Geflechtes für sehr erhellend halte, bitte ich Sie nun mit mir, das bereits in der Kommunikationstheorie gut funktionierende Rhizom, Denkmodell, das Denken in Nebenwegen, Komplexitäten und kritischen Querdenken zulässt und alte Denkmuster und Hierarchien aufgibt, zu betrachten. Als Einstieg lassen Sie uns bitte einen Blick auf die Zeitachse und die Schwerpunkte des Bergmannschen Leben und Schaffen werfen. Hier funktioniert allerdings die lineare Darstellung noch bestens. Das sind jetzt Diagramme, die auf der Homepage der Bergmann-Stiftung perfekt ausgearbeitet worden sind. Und mir geht es jetzt gar nicht mal genau um die Zahlen, sondern einfach um die Wahrnehmung der Farbflächen. Also, wir fangen mal an chronologisch im Jahr 1937, genau. Und mit dem ersten Schriftwerk. Und Sie sehen, alles, was grün markiert ist, sind Texte oder eben also das, was Bergmann schriftlich verfasst hat. Nein, umgekehrt. Die Schriften, dann kommen die Theatervorstellungen und der Film in Rot. Also die Verhältnismäßigkeit am Anfang ist eindeutig und weiter verfärben sich die Diagramme. Die Schwerpunkte verschieben sich, aber es ist immer ein relatives Gleichgewicht. Also Filme sind omnipräsent bis in die späten Jahre. Schwerpunkte oder eher Kommunikationsbahnen in seinem Werk verlaufen, wenn man die eine chronologische Ordnung als Erkennungsmuster anlegt, zum Teil überlappend, zum Teil eindeutig klar. So wird zum Beispiel von Wernicke und Jaspers zum besseren Verständnis des Werkes eine themenbezogene Periodisierung seines Schaffens vorgeschlagen, der man durchaus folgen kann. So beschäftigt sich Bergmann am Anfang knapp 9 Jahre lang mit den Themen der Arbeiterklasse und der jungen Liebe. Nach dem Jahr 52 für ungefähr 4 Jahre rutscht der Schwerpunkt in die Thematik Ehe und die Frau. Ab dem Jahr 56 gehen wir weiter in das Thema Metaphysik und der Mann. Und da bleiben wir auch 9 Jahre lang drin. Und ab dem Jahr 1966 für die nächsten 16 Jahre befasst sich Bergmann vorwiegend mit der Rolle des Künstlers und der Frauen. Die Jahre 1982 bis 2003, die werden als Epilog und Autobiografie bezeichnet. Das sind die 11 Jahre nach dem Abschied aus der Kinowelt und der Kinoindustrie. Kompliziert wird es jedoch bei der Betrachtung des ganzen Volumens, auch wenn man dabei die präzise Darstellung des Kapitels Bergmann-Universum auf der Homepage der Bergmann-Stiftung zu Hilfe nimmt. Hier kommt uns in der Tat die rhizomatische Denkweise entgegen, wenn wir sie auf die scheinbar lose verbundenen Zuordnungen als Folie verwenden. Jeder, der mehr als einen Bergmann-Film gesehen hat, findet sich hier sofort zurecht. Geschichten, Handlungen, Milieus, Gesichter, Schauspieler, wiederkehrende Themen, Stilgriffe, Namen, doppelt und mehrfach vorhanden. Schauen wir uns kurz die Vielfalt der nebeneinander angeordneten Überschriften genauer an, die wie Spots versuchen, das Geflecht auszuleuchten, wobei ich nur punktuell auf die Inhalte eingehen möchte. Die Begriffe, die Popkultur, Parodien, Covers, Collagen. Hier kann ich Ihnen nur empfehlen, den Besuch der Homepage und zum Beispiel die Parodie, die der englische Titel lautet The Dove, The Düve, das natürlich auch gleich eine perfekte Synthese der Bergmannschen Stilmittel darstellt. Das nächste Thema wäre Strindberg bei Bergmann. Dazu hören wir morgen früh einiges im Kontext des Theaters. Bergmann und die darstellende Kunst, ein Bereich, der relativ neu erforscht wird und sich auch mit solchen Fragestellungen wie Inspirationsquellen und Umgang mit Farbe sowie Bildästhetik befasst. Filmgeschichte nach Bergman ist auch ein Thema, das stark besetzt ist. Bekannt ist, dass er selber ein Cineast sondergleichen war und die aktuellen Filme weltweit verfolgt hat. Legendär ist inzwischen die Zusammenstellung seiner knapp 5000 Titel zählenden Videosammlung, und dazu kommen wir aber auf jeden Fall am Sonntag. Interessant ist auch die Zusammenstellung seiner Top-10-Liste, auf der auch ein deutscher Film sehr hoch rangiert, Die bleierne Zeit von Margarete von Trotter. Das Thema Mythos und Mensch behandelt Deutungen und Interpretationen seines Lebens und Werkes auch im Spiegel der zwischenmenschlichen Beziehungen. Jenseits des Spiegels, ein sehr beliebtes und oft angeklicktes Fenster, beinhaltet Motive, Metaphern, Symbole und die wiederkehrenden Merkmale aus und in der Zauberkiste und Zauberkammer des Künstlers. Eine unbeschwerte Liebe zur Musik, auf die auch wir eingehen, sowohl mit der abendfüllenden Inszenierung der Zauberflöte morgen, als auch mit der Sarabande aus der 5. Cello-Suite von Bach zum Ausklang der Tagung am Sonntag. Dazwischen wird uns die Sarabande aus der 2. Cello-Suite mehrfach begleiten. In dem Oscar-prämierten Streifen Wie in einem Spiegel, in dem die Originalmusik komplett verschwunden ist und das Musikstück ein einmaliges Merkmal darstellt. Musikalische Zitate haben bei Bergman eine lange Tradition. Sie werden als strukturelle und kontextuelle Einheiten in den Filmaufbau integriert. Film und Musik werden beide, laut Bergman, vom Zeitfaktor und Rhythmus bestimmt und sind an sich beinahe organisch zu betrachten, wie Atem. Damit umgehen zu können, ist eine wahre Herausforderung. Zeitlang mit einer Pianistin verheiratet, lernt Bergman, Musikstücke professionell zu deuten und neu zu hören, was vor allem in den 60er Jahren stark zum Ausdruck kommt. Ein nächster Spot ist Bergman und Schweden, behandelt diverse Klischees im Kontext seiner Rezeption als Künstler in Schweden sowie seine Rolle als Privatperson und VIP und auch als Person des öffentlichen Interesses bis hin zur Kreation einer Marke und Präsenz auf dem 200-Kronenschein. Sie können im Foyer das Original näher betrachten. Kunst und Künstler, ein Bereich und ein Kapitel, das die Spannungen zwischen dem missverstandenen Künstler und der vampirisch angehauchten Gesellschaft, die die künstlerische Existenz in Frage stellt und erniedrigt, egal ob als mittelalterliche Gaukler, Zirkusartisten, Schauspieler und Schriftsteller, die Aufgabe, vor anderen aufzutreten und sich in jeglicher Form entblößen zu müssen, egal ob seelisch oder körperlich, klassifiziert zum Teil auch Priester und Prostituierte zu dieser Kategorie. Ein weit ausgelegter Begriff des Künstlers in seiner Lebenssituation, könnte man behaupten. Ein anderer Bereich, der mit einer dreifachen Betonung benannt wird, der Tod, der Tod, der Tod. Mal in Männer-, mal in Frauengestalt, anwesend und ermahnend, quälend und befreiend, omnipräsent über das ganze Geflecht vom Leben und Werk des Künstlers hinweg. Für manche gar ein Synonym für Bergmann-Werke. Engel und Dämonen. Hier wird der Ruf des Dämonenregisseurs untersucht, einschließlich der Klärung des Umgangs mit ihnen, zum Beispiel Angst, Pünktlichkeit, Einsamkeit, Krankheit und der von ihnen gespielten Rolle sowohl im Werk als auch im Privaten. Unter der Betitelung Egermann, Vogler und Co. taucht die Thematik der mehrfachen und wiederkehrenden Namensnutzung durch Bergman, wobei Wortspiele, Referenzen, Rückkoppelungen, Griffe und Täuschungsmanöver hier ihren Platz finden. Und das gilt im gesamten Werk. Und es ist total interessant, die gelegten Spuren zu erspüren und denen zu folgen. Im Schoße der Familie, ein Thema und in der Tat in vielen Fällen ein Patchwork-Charakter, und lange noch bevor dieser Begriff salonfähig wurde, taucht es auch. Auch die Themen Kindheitstraumata, Trennung, Verlust und Gewalt werden hier sowohl in ihrer Sichtbarkeit als auch in Unsichtbarkeit thematisiert. Unter einem leeren, grausamen Himmel, diese Überschrift spielt auf das Thema Religion an und bietet seither Stoff für zahlreiche Dissertationen und Abhandlungen, die sowohl den starken biografischen Aspekt einer Kindheit im protestantischen Pfarrhaus als auch die autobiografischen Fallen des Regisseurs zu analysieren versuchen. Mitarbeitende. Hier finden wir eine Huldigung an das Handwerk der Film- und Theaterbranche, an Menschen, die ihr Leben im Dienst der Produktion und Mitarbeit an strikt durchgetakteten Projekten in Disziplin und Hingabe verbracht haben. Die einen wurden im kollektiven Kunstgedächtnis zu Ikonen, wie zum Beispiel Harriet Andersson als Monika, im Sommer mit Monika. Andere stiegen zu Berühmtheiten auf Weltniveau auf, in anderen Branchen, wie Sven Nykvist, einer der innovativsten Kameraleute seiner Zeit. Arbeitsplätze. In Neudeutsch Location. Diese Google-Karte zeigt uns unter anderem Stockholm, Helsingborg, Göteborg, Malmö, München. Da sieht man auch eben die Streukraft und auch die Orte, an denen Bergmann aktiv war. Wir arbeiten auch mit Klischees, so ist es nicht. Wilde Erdbeeren. Ich darf ganz kurz daran erinnern, dass der schwedische Titel Smultronstället heißt, der viel romantischer und emotional geladener ist als die nackten wilden Erdbeeren im Wald. Smultronstället ist im Schwedischen ein Geborgenheitsort, ein Lieblingsort. Also da denke ich, daran sollte man denken, wenn man eben den Titel noch genauer nachspüren möchte. Gunnar Bergdahl, Kreativdirektor des Göteborger Filmfestivals, schrieb im Jahr 2000, ich zitiere, Bergmanns Filme sind eine Welt für sich. Eine grundlegende Erklärung dafür kann seine unendliche Liebe zum Film und seine Neugier der Filmkunst gegenüber sein, sowohl was seine Wurzeln als auch die neuesten Knospen betrifft. Es ist wahrhaftig inspirierend, Blick auf den Film als ein expandierendes Universum zu betrachten, in dem die Grundregel gilt, das hat Frau Stumpner auch schon angedeutet, je mehr du siehst, desto mehr findest du darin zu entdecken. Hier könnte man also von Anreiz zur Filmarchäologie sprechen, einer Entdeckungsneugier und Bereitschaft zur kreativen Rekonstruktion der Zusammenhänge im Geflecht. Und da wären wir ja wieder beim Rhizom. Und Ulrich Gregor, Filmhistoriker und Filmkritiker der ersten Stunde in der Bundesrepublik Deutschland, sprach in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Goethe-Preises der Stadt Frankfurt am Main im Jahr 1976 Klartext. Bergmann, ich zitiere, Bergmann-Filme konstituieren eine eigene Welt. Ein Film ist bei ihm ein Echo des anderen. Das liegt am Wiederkehren von Gedanken, Motiven, Charakteren, Namen, Verfahrensweisen. Es hat auch damit zu tun, dass Bergmanns Filme im Allgemeinen, obwohl es hier Unterschiede gibt, vom Alltagsrealismus sich abheben und mehr in einem Reich der Metapher und der Vision angesiedelt sind. Sie sind oft Gleichnisse, Modelle. Und Gregor weiter, es gibt bei Bergmann so etwas wie einen ästhetischen, nicht signifikanten Zusammenhang der Bilder. Sehr aufschlussreich und charakteristisch ist zum Beispiel die Verwendung von Landschaft und Dekor in seinen Filmen. Landschaft und Elemente der Natur wie Wasser, Himmel, Wolken, Horizont erscheinen bei Bergmann als Ausdrucksmittel. Sie sind auf eine sehr enge Weise mit den übrigen Elementen der filmischen Erzählung verschmolzen. Es gibt bei Bergmann unverwechselbare Topoi wie die Insel, das Meer, das Haus, andere Merkmale wie Boot, Sumpf, Hütte, Wald oder Schloss. Es sind Dekorationen, die etwas Einfaches, Endgültiges und Archaisches haben. Die Konflikte, die in ihnen abrollen, setzen gleichfalls Archaisches, Archetypisches frei. Wenn man Bergmanns visuelle Sprache näher betrachtet, gibt es bei ihm allerdings zwei Pole. Der eine ist der asketische, der zu immer einfacheren, sparsamen Sprache und den Bildern tendiert, zu Dominanten, die ein ganzes Bild bestimmen, beispielsweise durch eine Farbe, einen Grundton, bis zur äußeren Beschränkung der Dekoration. Demgegenüber steht eine andere Strömung, ein Hang zur barocken, fantastischen Ausschmückung, zum Überschwang der Erfindung. Beides werden wir in den von uns für diese Tagung ausgewählten Filmen zu sehen bekommen. Das Gleichnishafte der Bergmannschen Filme, ihr prophetischer Charakter, ergibt sich ebenso aus der Bildsprache, zu der auch Bildkomposition und Bildrhythmus gehören, wie aus dem Ton und der Dramaturgie. Die meisten tendieren von der Erzählung weg hin zu einer Meditation. Bergmann hat in seinen Filmen eine elliptische Erzählweise entwickelt, die mit Unterbrechungen und Einschachtelungen operiert, so Gregor weiter. Und Jean-Luc Godard, der begeisterte Bergmann-Betrachter, meinte bereits in den 50er Jahren, Bergmann ist ein Filmemacher der besonderen Augenblicke. Und Godard ließ seine eigenen Filme in einer neuen Poetik entstehen, in der der Nouvelle Vague der wegweisenden Stilrichtung des französischen Kinos. Zu Bergmann wurde so vieles Zutreffendes und emotional stark Geladenes gesagt, dass ich kaum nach eigenen Formulierungen zu suchen vermag. Kunstschaffende, Wissenschaftler und Cineasten, ja gar Amtsträger und Politiker verfassten weltweit regalweise Publikationen, von denen ich selber einige Regalmeter besitze. So gratulierte der polnische Bergmann Andrzej Wajda dem Schweden zum 70. Geburtstag mit dem Text »Ein großes, schönes Riff«. Darin legte er dar, was das Bergmannsche Werk und die Person Bergmann in ihrer Komplexität in ihm als Filmregisseur in einem europäischen Randland hervorrufen. Ich zitiere, Wajda schreibt an Bergmann zu seinem Geburtstag. Seit ich Filmregisseur bin, bewundere ich Ingmar Bergmann und beneide ihn um die Heiterkeit, die es ihm ermöglicht hat, erstens, so viele Filme zu machen, wie er Kraft und Lust hatte, zweitens, nur Filme zu machen, die seinen eigenen Bedürfnissen entsprechen und nicht die sogenannten Fragen der Zeit abhandeln zu müssen. Er hatte seine Welt stets in sich selbst und das mache ihn vollkommen unabhängig. Drittens, die schwedische Sprache durch seine Filme über den ganzen Erdball zu verbreiten. Und obgleich ich selbst kein Wort davon verstehe, fühle ich doch, dass keine andere Sprache besser taugt, die Gedanken und Gefühle zwischen Mann und Frau auszudrücken. Viertens, im Land des Strindbergs geboren zu sein und diesen Umstand nicht zu vergessen. Fünftens, Frau und Mann zu seinem Thema zu machen, nicht Soldat und Mädchen. Sechstens, seine Liebe zum Kino in jedem Film zu zeigen, so dass die Cineasten ihm nie die Freundschaft gekündigt haben. Siebtens, zu sein, da zu sein, wie ein großes, schönes Riff in einem weiten Meer. Ich bin glücklich, weil ich weiß, er wird immer da sein. Wer möchte, kann heutzutage eine eigene Reise durch Bergmanns Filmwelt unternehmen. Ein Luxusvorhaben, das bis vor 2 Jahrzehnten den Filmliebhabern nur begrenzt möglich war. Nun sind Bergmann-Filme auf DVD und Blu-ray in qualitativ hochwertigen Editionen in voller Fülle vorhanden. In der Stille der eigenen 4 Wände kann man sich die Bilder einverleiben, die im kollektiven Gedächtnis der Filmgeschichte fest verankert sind. Der schachspielende Tod am steinigen Strand und die Scherenschnittfiguren des Todeszuges am Horizont der finalen Szene in das 7. Siegel, die Uhr ohne Zeiger und die Albtraumszene aus Wilde Erdbeeren, das opulente Weihnachtsfest in Fanny und Alexander und der Tisch mit Familienfotos in seinem letzten Werk Sarabande. Da wir bei der Betrachtung aller Aspekte des kreativen Geflechts noch tagelang hier sitzen würden, hebe ich nun einen der Punkte hervor, der aus meiner Sicht ein Ankerpunkt und Schnittstelle sowohl visueller als auch emotionaler Art ist. Damit meine ich die Natur und Landschaft, die eine so vorrangige Rolle in seinen Werken spielen, dass man unbestritten von Bergmann-Landschaften sprechen kann. Und ihre tiefe Verankerung in der Tradition des skandinavischen Films, vor allem in Verbindung mit dem Stummfilm, ein Thema, das wir im Laufe der Tagung noch genauer betrachten werden. Und da kann ich nicht genug betonen, dass die Filmarchäologie an sich ein spannendes Thema ist. Eine der Bergmann-Landschaften, um die es hier im Kontext des Geflechtes von Leben und Werk geht, ist das Epizentrum der Sehnsucht, meine Formulierung, die Insel Fårö. Die Ausstellung im Foyer bietet eine vorzügliche Gelegenheit, sich mit ihr näher zu befassen. Man kann sie als eine visuelle Reise entlang der magischen Orte bezeichnen. Stille Bilder, das unbewegte Meer, ein Seelenspiegel. Die beruhigende Wirkung des Meeres, das zu Leinwand wird, dessen Bild sich in jeder Sekunde verändert, lädt zum Meditieren ein. Es sind Projektionen wie Bilder im Fahrwasser der Malerei. In Neudeutsch Sea and Soul Landscapes. Ich danke an dieser Stelle dem leidenschaftlichen Hobbyfotografen Marek Sadowski, der in akribischer Arbeit während eines Foto-Workshops im vergangenen Sommer Stimmungen und Lichtspiele von Luft und Wasser festhielt und uns einen Einblick in die changierenden Welten der unerwarteten Augenblicke mit seinen klassisch anmutenden Fotografien bietet und diese Ausstellung maßgeschneidert für unsere Tagung kreiert hat. Vielen Dank nochmals. Nun aber zurück zu Fore und Bergmann. Die einen kommen auf einer Insel zur Welt und verlassen sie als Erwachsene. Andere dagegen kommen als Erwachsene auf eine Insel und lassen sich nieder, ohne sie jemals verlassen oder verlassen zu wollen. Zur letzten Kategorie gehört Ingmar Bergmann, der die kleine Ostseeinsel Fore zu seiner Traumlandschaft erklärte und ihr knapp 50 Jahre lang bis zu seinem Tode im Jahr 2007 treu blieb. In seinem Fall könnte man mutig behaupten, dass das Leben ihn zu seinem Glück nötigte. Oder man kann über das Wunder eines Gewinns bei Einsparungszwängen sprechen. Vielleicht so. Eine sehr verflochtene Situation. Aber damit Sie mich besser verstehen, muss ich ziemlich ausholen. Im Ostklang des hartnäckigen Winters im April 1960 entdeckt Bergmann auf der Suche nach einem geeigneten Drehort die Insel Fore. Die Empfehlung kommt von einem Mitarbeiter der Filmcrew, während Bergmann mit seinem Produzenten diskutiert, der für die Kosten des anstehenden Filmprojektes wie in einem Spiegel zuständig ist. Die Herren sollten sich die Alternative zu den vom Regisseur gewünschten schottischen Orkney-Inseln anschauen. Eine kleine schwedische Insel mitten in der Ostsee, oberhalb von Gotland. Nach einem der Wetterlage nach weniger angenehmen Flug aus Stockholm und einstündiger Fahrt in einem klapperigen und rostigen Taxi von Visby nach Fårösund zur Verbindungsfähre, eine Brücke gibt es zwischen den Inseln bis heute nicht, knistert es bei Bergmann kaum. Er scheint abgelenkt, irritiert und lediglich auf ausdrücklichen Wunsch der Filmproduktion zu dieser Reise ins militärische Sperrgebiet bereit gewesen zu sein. Schneeflocken und Kälte, Wind und Meeresrauschen, vertraute nordeuropäische Winterverhältnisse, unvermeidliches Aprilwetter beeindrucken ihn kaum. Bisher hatte keiner der Plätze, keine der zahlreichen Inseln an den schwedischen Küsten den Vorstellungen des Regisseurs zugesagt. Im alten Volvo sitzen außer ihm sein Kameramann Sven Nyqvist und der Bühnenbilder Per Anders Lundgren. Es ist kalt und es zieht aus allen Rostlöchern. Bei gutem Wetter braucht man mit dem Auto eine knappe halbe Stunde, um vom Süden nach Norden zu kommen. Eine Rundfahrt hingegen auf der knapp 114 Quadratkilometer großen Insel lässt sich in unendliche dehnen. Der Südosten wartet mit einer flachen Küste mit fliesenartigen, verwitterten Steinformationen auf, aus denen die Bewohner seit Jahrhunderten geschickt stabile Schutzmauern zur Abgrenzung ihrer Grundstücke bauen. Im Norden und Nordosten überraschen den Besucher Strände, wie man sie im Baltikum und Nordpolen kennt, mit Sand, Gräsern, Kiefern und Dünen. Die östliche Küstenlinie zur offenen Ostsee hin bietet sichtbare Spuren der Geschichte. Neben Steinkreisen erhebt sich der im Nordosten für den Fernschiffverkehr errichtete imposante Leuchtturm. Im Süden trifft man auf merkwürdige Spuren der Fremdenbesucher, einen mit eisernen Ketten eingefassten Platz, den diskret beschrifteten englischen Friedhof, eine Folge der Cholera-Epidemie im Krimkrieg um 1850. Als ein militärischer Vorposten der Schweden im ersten globalen Geschehen der Weltkriege war, bis ins Ende des letzten Jahrhunderts von der Öffentlichkeit abgeschottet. Die Insel ist bis 1995 nur mit Sondergenehmigung zu betreten. Eine Tatsache, die perfekt ins Wunschdenken des Regisseurs hineinpasst. Ungestört arbeiten zu können, das wäre der Wunsch. Bei weiterer Betrachtung der Insel wird jedoch die Linie des Westufers ausschlaggebend. Die Route ist zunächst vom Süden her und spektakulär, lagunenartig geformt, bis zu felsigen Gebilden aufsteigend, roh und kantig, gar abweisend im Nordwesten. Millionen von Jahren alte Korallenablagerungen aus dem Meeresboden gehoben und Rauken, die an die Bilder der Osterinseln erinnern. Und die Kargheit illustrieren, die sich auf imaginäre Seelenlandschaften vorzüglich übertragen lässt. Das ist es, wonach Bergmann sucht. Ein physikalisches Pendant zu seelischen Turbulenzen seiner Protagonisten. Eine Visualisierung der Wahrnehmungen. Ein Schau- und Spielplatz der Bildproduktion. Auf Forel sind die Lichtverhältnisse dank der bis zum Horizont offenen See im Hintergrund und dem lichtreflektierenden Gestein brillant. Was Bergmann darüber hinaus benötigen würde, wäre ein Schiffswrack. Aber auch diesen findet der Taxifahrer, einen gestrandeten russischen Schleppnetzfischer, ziemlich verwahrlost und für die Filmhandlung bestens geeignet, wie wir heute am späten Abend sehen werden. Das Gefühl, an einem vertrauten Ort angekommen zu sein, bestärkt Bergmanns Entscheidung. Hier auf Forel soll der geplante Film entstehen. In einem über 40 Jahre später geführten Interview sagt Bergmann über seine große Liebe, die Insel: Ich dachte, hier will ich wohnen und leben. Ein Gefühl, das ich bisher noch nie erlebt habe. Es war beinahe magisch. Auf der Insel entstehen später mehrere Filme, wie In einem Spiegel, Persona, Schande, Passion, Teile der Fernsehserie Szenen einer Ehe, sowie im Abstand von 10 Jahren 2 Dokumentationen über die Insel, Forel Dokument 1 und Forel Dokument 2. Der karge Strand am Ostufer, dem Schauplatz des Films Persona, inspiriert Bergmann 1965 zum Bau eines eigenen Hauses. Diese Bilder werden wir am Sonntag sehen. Im Kiefernwald am Ufer, wenige Kilometer südwärts, wo Strand und Wald aufeinandertreffen und einen unbegrenzten Meeresblick bieten. Die Planungen und Hausbau gleichen einer Inszenierung. Bergmann schreibt eine Liste nieder, der Architekt sitzt neben ihm wie ein Bühnenbildner und setzt die Ideen des Regisseurs um. Bis zur Fertigstellung eines Domizils, das im absoluten Einklang mit der Natur gebaut werden soll, ist es noch weit. Es bedarf zahlreicher Genehmigungen seitens des Naturschutzes, des Tierschutzes und der Militärverwaltung der Insel und der zuständige Landkreisarchitekt hat auch noch Bedenken. Doch endlich steht das erste Bergmannhaus. Er zieht zum Mittsommer 1967 mit seiner damaligen Lebensgefährtin Liv Ullmann ein und setzt fern von der Öffentlichkeit seine Arbeit fort. Drehbücher schreiben, Inszenierungen vorbereiten, Distanz zur Großstadt gewinnen und ungestört bleiben. Forel wird zur Zuflucht, zur Stätte der Geborgenheit, dem Ort des zum Untertauchen und dem Liebesnest und Arbeitswerkstatt zugleich. Im Gegensatz zu Stockholm, wo er den Leitungsposten des Königlichen Theaters annimmt, in Dramaten, führt er auf Forel ein Leben als Ausgleich zur Stadthektik und Unruhe. Die ungewöhnliche Architektur des Hauses mit 56 Meter Länge virtuos in die Landschaft eingebettet macht das Haus in Hamasch beinahe unsichtbar. Der Anbau einer Bibliothek und eines nach Osten ausgerichteten Meditationszimmers stehen zwar noch in den Sternen, doch das kostbare Gefühl, behütet und vor Fremden geschützt zu sein, begleitet den Hausherrn von Anfang an. Auch Tiere jeder Art, eingeplante Haustiere, wie die aus der Freiheit stammenden, sollten ihren Platz im bergmannschen Umfeld finden. Ein kleiner Dackel, Begleiter aller Spaziergänge, später dann 5 Kaninchen, die einen Sommer lang zu Besuch bleiben, denen Musik aus dem Arbeitszimmer vorgespielt wird, graue und schwarze Schafe am Eingang zum Grundstück, an dem es ansonsten nur Privatgelände und Achtung vor dem Hunde steht. Alle fühlen sich in dieser großzügigen Idylle wohl. Fern von journalistischer Neugier und ungewollenen Gästen war ihm der in Verborgenheit gelegene perfekte Arbeitsplatz heilig. Nach dem Tode seiner geliebten Frau Ingrid von Rosen im Jahr 1995 führt der Regisseur im Unruhestand weiterhin ein geregeltes Leben. Sein Tag beginnt nach meistens schlafgestörten Nächten um 7 Uhr morgens. Nach dem Frühstück und Zeitungslektüre arbeitet er regelmäßig bis zum Mittagessen. Darauf folgt eine Buchlektüre und um 15 Uhr wartet der Kinobesuch in einer Scheune, aus in einer Scheune aus dem 18. Jahrhundert, die Bergmann zum privaten Kino hat umbauen lassen. Zunächst diente sie als Filmatelier während der Dreharbeiten zu Szenen einer Ehe und als diese abgeschlossen waren, entschied sich Bergmann, sie sinnvoll umzubauen. In diesem Minikino wird 1974 die Uraufführung der Fernsehversion der Zauberflöte gefeiert. Deswegen zeige ich das Kino auch sozusagen als Highlight in meinem Beitrag. Und jedes Jahr wurde an Bergmanns Geburtstag am 14. Juli dort eine Charlie Chaplin Filmvorführung im Kreis der ganzen Familie gezeigt. Neben der Scheune stehen heute noch weitere Bergmannhäuser auf der Insel, die mit der Zeit dazugekommen sind. Eine dieser Bauten beherbergt seit Ende der 1960er Jahren sein Produktionsunternehmen Cinematograph. Hier der Briefkasten. Vorne wurde damit zum Hauptsitz seiner filmischen Aktivitäten. Im Jahr 2002 folgte vollständiger Umzug auf die Insel und Auflösung der Stockholmer Adressen. Im gleichen Jahr 2002 übergibt Bergmann sein gesamtes geistiges Erbe an die heutige Ingmar Bergmann Stiftelse. Das Ingmar Bergmann Archiv wurde 2007 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Der Immobilienbesitz von Bergmann einschließlich eines kleinen Wohnhauses und eines Schreibhauses wird heute von der Stiftung Bergmann Häuser auf Fore verwaltet und einige der Häuser werden als Stipendiatenaufenthaltsorte Kunstschaffenden angeboten. Lynn Ullmann, die Tochter von Liv Ullmann und Bergmann, die selber Schriftstellerin und Journalistin in Oslo ist, gelang es den norwegischen IT-Milliardären Hans Güte Güdesen zu überzeugen, den per Auktion zum Verkauf gebotenen materiellen Nachlass Bergmanns anzukaufen und als Gesamtprojekt zu erhalten. Kino und Film finden dank Bergmanns Begeisterung mitten in der Ostsee eine Heimat, die ihren Glanz, den Glanz der silbernen Leinwand, weit in die Zukunft ausstrahlen wird. Bis heute gibt es in Söderschand im Nordosten der Insel das traditionsreiche Kino Söderschand Bjun. Die Insel hat ungefähr 600 Einwohner im Laufe des Jahres, im Sommer natürlich mehr. Das Kino wurde 1954 eröffnet und 20 Jahre lang von seinem Begründer Arthur Norman geleitet. Er kam nach dem Tod seiner Kuh auf die glorreiche Idee, den alten Heuboden in einen Kinosaal mit 138 Plätzen in selbstgeschnitzten Kinostühlen sowie einem professionellen Vorführprojektor auszustatten. Jeden Sommer werden viermal wöchentlich Filme gezeigt und während der alljährlichen Bergmannwoche, bei der der Meister sogar im Jahr 2006 unerwartet persönlich dabei war, steigt die Anzahl der Vorführungen. Ein Sitzkissen für die harten Holzstühle ist im Eintrittspreis inbegriffen. Fore wird plötzlich als Schaffensort im Geflecht der Bergmann-Welt wahrgenommen. Eine Verortung, die auf Gotland erfolgreich unterstützt wird. Seit knapp 20 Jahren arbeitet das regionale Zentrum Film på Gotland als starkes Markenzeichen für Filmproduktionen und auf den ehemaligen Militärgeländeanlagen entstanden Filmstudios. Kreative und lebendige Zentren, die unabhängig von Jahreszeiten gut ausgebucht sind. Übrigens, Bergmann selbst arbeitet von Fore aus bis zum 85. Lebensjahr am Theater und beim Fernsehen. Nach seinem Tod Ende Juli 2007 kommt im kreativen Geflecht der Insel ein Punkt hinzu. Es ist die letzte Ruhestätte des weltberühmten Filmemachers. Und hier sehen wir die Fore Kirche, der Innenraum der Kirche und die pragmatisch und sinnvoll aufgeführte Skizze, wie man das Grab findet. Hier schließt sich auch der materielle Kreis, der nun auf anderen Ebenen der Inspiration und Weitergabe wirkt. Was die Anzahl der weltweiten Bühneninszenierungen angeht, so hat Bergmann inzwischen den schwedischen Meisterdramatiker August Strindberg überholt. Im Traum wäre es Bergmann nicht eingefallen, davon zu träumen. Das zum Thema Grabstätte. Lassen Sie mich mit einem Zitat aus Fanny und Alexander enden. Ich glaube, hier haben wir nochmal. Genau. Denn laut Nils Warnecke und Christina Jaspers bildet Bergman seinen Kosmos in diesem Film am besten ab. Wir finden dort alles: Familie und Beziehungen, die Suche nach Sinn, Glaube und religiöse Autorität, den Künstler und seine Position in der Gesellschaft, Beziehung zur eigenen Kindheit gemischt mit einer nicht unerheblichen Portion des bergmannschen Humors. Und der Regisseur Ingmar Bergman hat zeitlebens Parallelen zwischen seinem Privatleben und den Figuren in seinen filmischen Kosmos entwickelt und aufgezeichnet. Am Ende steht die vollkommene wechselseitige Durchdringung von Leben und Werk, ein unentwirrbares Netz aus Fantasie und Realität, aus Lüge und Wahrheit. Und so hieß auch die fantastische Ausstellung, die wir im Jahr 2011, also 2011, in Berlin auch bewundern konnten in der Deutschen Kinemathek. Alles kann geschehen. Alles ist möglich und wahrscheinlich. Zeit und Raum existieren nicht. Vor einem unwichtigen Realitätshintergrund entwickeln sich Einbildungen und weben neue Muster. Eine Mischung aus Erinnerung, Erlebnissen, freien Erfindungen, Unsinnigkeiten und Improvisationen. Wo wir wieder beim Thema zusammenhängendes Geflecht wären. Einer greifbaren und wandelbaren Struktur statt einem klar geordneten Universum. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gelungenes gemeinsames Entdecken oder Wiederentdecken eines Bild- und Wortgenies. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.